Leben wir denn in dieser Welt? Wie leben Christen in dieser Welt heute? Als wir vor 2 Jahren in unser altes Arbeitsgebiet Mikronesien mal wieder einen Besuch machen konnten, da waren wir schon erstaunt, wie viele neue Gemeinden es gegeben hat. Und eine, die ist mal mit ihrem Schild ins Auge gestochen. Es war klar, das ist eine Kirche, hatte als Zeichen vorne dran AD 30, AD 30. Anno Domini 30. Ich kenne die Gemeinde nicht, aber ich habe daraus geschlossen, das ist wohl eine Gemeinde, die ganz nah am Ursprung sein möchte. Ganz nah dort sein und so leben, so handeln, wie die ersten Christen das getan haben. Eine urchristliche Gemeinde. Wie gesagt, ich kenne die Gemeinde nicht, aber allein vom Schild habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es so. Ob die Gemeinden damals, wenn sie unsere Gemeinden heute sehen würden, ob die nicht neidisch wären über den Freiheiten, die wir haben, ob die sich vielleicht wundern würden, dass Leute wieder so leben wollen, wie sie damals leben mussten. Der Text, den ich für heute ausgewählt habe, steht im 1. Petrusbrief. Und Petrus schreibt an eine Gemeinde, die ganz am Anfang Gemeinde leben musste, Gemeinde leben wollte. Wir können ja selber mal im Lauf jetzt der nächsten Zeit mal ein bisschen überprüfen, ob das, was Petrus hier den Leuten schreibt, ob das das ist, was wir uns wünschen für heute und für uns. Aber vielleicht könnten wir auch ein bisschen was lernen, was es damals hieß, Gemeinde zu leben und was das für uns heute vielleicht auch bedeuten könnte. 1. Petrus 2, ich lese von Vers 11 bis 17. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ganz am Anfang schreibt Petrus, an wen dieser Brief gerichtet sein soll. Und er spricht sie an mit auserwählte Fremdlinge. Die Christen damals, sie lebten also verstreut in der Diaspora, waren eine Minderheit in ihrer jeweiligen Region oder Provinz, in ihrer Gesellschaft damals. Es war klar, Christen mussten als Fremdlinge leben. Sie waren Fremdkörper in der Mehrheitsgesellschaft. Unter Konstantin im 4. Jahrhundert, 312, 325, da änderte sich das ja dann. Aus der Minderheitsgesellschaft, da wurde die Mehrheitsgesellschaft. Der christliche Glaube wurde Staatsreligion mit allen Vorteilen, aber auch mit allen Nachteilen, die es mit sich gebracht hat. Das christliche Abendland war geboren. Wir sprechen da heute noch davon. Viele sprechen heute davon, vom Ende des christlichen Abendlands. Es war auf einmal mussten die Christen nicht mehr Fremdlinge sein. Es waren noch Einzelne, die freiwillig sich zu Fremdlingen gemacht haben, die sich abgesondert hatten, haben aus der Gesellschaft. Die Mönche und die Nonnen, die entzogen sich bewusst dem Lebensstil der Gesellschaft und entfremdeten sich sogar um ihres Glaubens willen. viele von ihnen, aber um dann wieder ganz positiv und überaus prägend in die Gesellschaft hineinzuwirken. Auch im Pietismus rechnen wir uns ja dazu. Da gab es immer wieder die Meinung, dass die Gläubigen sich von der Welt deutlich unterscheiden müssten. Da wurde dann festgelegt, wo die Trennungslinien verlaufen müssen. Und das sind Themen, die uns wahrscheinlich schon noch geläufig sind. Stichworte, die uns bekannt sind. Trennungslinien, wo es darum ging, tanzen, ja oder nein, Fernsehen, Kino, Kleidung, Sport im Verein, das ganze Thema mit Haare und Hose, Rauchen und Alkohol und was es alles war. Verschiedene Gruppen haben an verschiedenen Stellen eine Trennungslinie gezogen und gesagt, wenn du Christ bist, dann bist du auf der Seite und sobald du die Linie überschreitest, dann wird es aber sehr kritisch und sehr gefährlich mit deinem Glauben. Christen sollten und wollten nicht von dieser Welt sein. Sie machten sich zu Fremdlingen. Die Folge war, dass sie in der Gesellschaft oft nicht mehr gehört wurden. Ist es das, was Petrus meint mit seinem Brief? Leben in der Fremde. Ja, wie hat es denn damals ausgesehen? Christen hatten oft gar keine Wahl. Sie mussten als Fremdlinge leben. Sie waren anders, sie glaubten anders und sie lebten anders. Aber das hat sie nicht groß tangiert. Sie wussten, das war so. Eine Entscheidung für Jesus hat das mit sich gebracht. Und sie haben das gern gelebt. Und manche sagten, ach, wir müssen doch nur zurückschauen zu Abraham, der hat doch genauso gelebt. Herausgerufen war er ein Fremdling in seiner neuen Heimat. Besitz hat er nicht, Landbesitz, Häusle, Garten, nee, war nicht. Eine Grabstätte hat er, doch, das war aber alles, was er käuflich erworben hat. Für die Christen damals, da hieß es oft, dass sie ihr Recht nicht einklagen konnten, dass sie Einheimische brauchten, die ihnen zu ihrem Recht verholfen haben. Sie konnten oft keinen dauerhaften Besitz haben. Manche konnten keinen festen Beruf ergreifen, hatten also wenig Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern. Sie waren abhängig von anderen. Und Petrus sagt, ihr seid Auserwählte, Fremdlinge. Ihr seid Pilger in dieser Welt. Fremdlinge ohne Rechte und Pilger eben ohne Heimat. Das ist so eine klassische kleine Anekdote, die erzählt wird von einem, der zu Gast war bei einem Einsiedler. Er hat sich dort umgeschaut und gemerkt, er lebt wirklich sehr spartanisch. Und hat ihn gefragt, wo sind denn deine Möbel? Ich habe keine. Wo sind denn deine? Ja, ich bin auf der Durchreise, sagt der Einsiedler, ich auch. Der Pilger ist auf der Durchreise. Das ist Leben im Transitbereich. Wer viel unterwegs ist und reist, der kennt das auf den Flughäfen, dieser Transitbereich. Man ist nicht mehr, man hat eigentlich sich schon verabschiedet vom einen Land, ist aber noch nicht im anderen Land. Man ist so zwischen den Welten. Und da will man eigentlich nicht bleiben, das ist ganz schön, mal so ein bisschen Restaurants angucken, ein bisschen die Einkaufsläden durchstöbern, ist ja dann zollfrei, wie es so schön heißt. Da gibt es einen, ich finde, ganz netten Film, Terminal, weiß nicht, wer den kennt, Viktor Naworski, ein Besucher aus dem fiktiven osteuropäischen Land Krakosien, der landet auf dem New Yorker Flughafen JFK. Und während er unterwegs war, war in seinem Heimatland ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Die neue Regierung, die sich da etabliert hatte, die wurde von der USA noch nicht anerkannt. Sein Pass war damit ungültig. Zurück wollte er nicht mehr, einreisen konnte er nicht mehr. Und so lebte er im Transitbereich, im Terminal, also im Flughafen. Entwickelt sich eine ganz interessante Geschichte, bis er wieder da durchkommt, wie er sein Leben gestaltet, ohne Rechte. Wie andere Leute ihm dann helfen, wie es ihm gelingt, was Gutes zu tun. Ist das, was wir uns wünschen, als Christen? Ohne Rechte, also als Fremdlinge zu leben, ohne Heimat, als Pilger unterwegs zu sein? Petrus sagt, so lebt ihr. Und das hat damals zugetroffen, wie Schafe, mitten unter den Wölfen, in der Diaspora, verstreut. Christen leben in dieser Welt, ohne wirklich dazuzugehören? Ist das das? Aber was tun wir nicht alles, um zu zeigen, dass wir dazugehören? Und ist ja auch nicht verkehrt, oder? Ist nicht verkehrt, sein Leben in den Dimensionen von Raum und Zeit zu gestalten. Genieß dein Leben. Mach's dir gut. Nutz die Möglichkeiten, die du hast. Freu dich an dem, was du hast. Gestalte, präge mit. Steht nirgends in der Bibel, dass man kein Häusle haben dürfte. Auch nicht auf der Feldern. Das ist okay. Leben in den Dimensionen von Raum und Zeit, da sind wir hineingestellt, hineingerufen. Suche der Stadt Beste, das heißt eigentlich, such den Shalom, such den Frieden der Stadt, das Wohlbefinden. Wir sind ausdrücklich gesandt in die Welt hinein, nicht um uns abzuschotten, sondern wir sind gesandt in die Welt hinein. Wir singen es in einem Lied, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. In diesem Lied, da kommt aber dann noch eine dritte Dimension ins Spiel. Christen leben in dieser Welt mit, aber ihr Bürgerrecht, schreibt Paulus, ist im Himmel. Christen leben nicht begrenzt auf die zwei Dimensionen von Raum und Zeit. Die dritte Dimension der Ewigkeit, die soll ihr Leben hier bestimmen. Deshalb kann Jesus sagen, sie sind von dieser Welt, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Wie leben wir denn heute? Darf ich mal ein bisschen provozieren? Wenn das unsere Identität ist, dass wir in dieser Welt leben mit der Perspektive der Ewigkeit, dass die dritte Dimension unser Leben hier prägt, warum gibt es dann Angst vor Überfremdung bei Christen? Ich habe gesagt, ich provoziere bewusst. Sind wir nicht die Fremden? Wir sagen es doch. Das Bürgerrecht ist im Himmel. Haben wir Angst, Fremde zu werden im eigenen Land? Angst, Heimat zu verlieren? Gerade wir, die wir wissen, dass diese Welt nicht unser letztes, wichtigstes und eigentliches Ziel ist? Man darf dann schon mal fragen, warum Parolen wie Deutschland den Deutschen auch bei Christen so viel Widerhall finden. Warum? Ihre letzte Heimat ist doch gar nicht dieses Land, oder? Jetzt müssten wir eigentlich hier einen Punkt machen und mal austauschen, wie das denn ist mit Heimat und so. Wie man denn lebt in dieser Welt. Ach, Blick auf die Uhr, der Jim, der wird schon ganz nervös. Aber die Fragen, die sind es, glaube ich, wert, dass man nochmal drüber nachdenkt. Leben in der Fremde, als Fremdlinge, als Pilger. Jetzt hören wir noch ein bisschen rein, wie Paulus sagt, wie sich dieses Leben gestalten soll. Was er damals den Christen gesagt hat, das für uns vielleicht auch heute gelten könnte. Leben in der Fremde, die Gefährdung, die kommt nicht nur von außen. Petrus sagt den Christen hier, lebt, was ihr seid. Und da könnte man jetzt im ersten Kapitel, am Anfang vom zweiten Kapitel nochmal nachlesen. Er sagt, ihr seid Gottes auserwähltes Geschlecht, ihr seid Gottes heiliges Volk, ihr seid Gottes Eigentum. Das ist eure Identität. Die kann euch niemand nehmen. Die gilt in jedem Land, egal wo ihr wohnt, egal ob ihr Minderheit oder Mehrheit seid. Das seid ihr. Gottes auserwähltes Geschlecht, Gottes heiliges Volk, Gottes Eigentum. Das ist unsere Identität. Die ist nicht gekennzeichnet von einer Abgrenzung zur Welt, sondern von der Beziehung zu Jesus. Und da muss die Trennungslinie verlaufen. Nicht in einem bestimmten Verhalten, sondern wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Petrus sagt, Kapitel 1, Vers 18, ihr seid erlöst mit dem teuren Blut Jesu Christi vom nichtigen Wandel. Das ist unbezahlbar und das kann dir niemand nehmen. Christen leben, weil Jesus für sie gestorben ist. Das ist unabhängig vom Reichtum dieser Welt und wie der verteilt ist. Petrus sagt, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, die nicht auf diese Welt begrenzt ist. Das kann dir niemand nehmen. Diese Hoffnung lebt in dir, egal was andere um dich herum sagen. Gestern mit jemandem gesprochen, mein Eindruck ist, sie ist nicht mehr so weit von der Ewigkeit weg. Dann habe ich gesagt, weißt du, das ist doch auch schön, dass wir nicht nur in dieser Welt leben, so in Raum und Zeit. Und dann hat sie dann gesagt, ja, das ist ein Geschenk, wenn man so eine Hoffnung hat, sinngemäß. Ich sagte, das hast du wohl recht. Leute, die das nicht haben, die nur in Raum und Zeit leben, die leben anders. Dann sagt sie, ja, die müssen sich beeilen. Dachte, ja, da hat sie recht. Da musst du dich wirklich beeilen, dass du was in dein Leben reinpackst. Du weißt ja nie, wann es rum ist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, die nicht auf diese Welt begrenzt ist, sondern über Raum und Zeit hinausgeht. Christen leben schon immer mit dieser Perspektive eines Lebens, das nicht durch die Maßstäbe und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt begrenzt ist. Die Gefahr, in der Christen in dieser Welt stehen, sagt Petrus, die kommt jetzt nicht nur von außen. Die größte Gefahr, sagt er, die kommt von innen. Auch Fremdlinge sind im Kampf. Christen leben immer noch, wie alle anderen auch, in ihrer menschlichen Existenz. Die Bibel nennt das dann, die leben immer noch im Fleisch, mit aller Versuchlichkeit. Wir leben in dieser Welt mit allen Verlockungen, allen Versuchungen von außen. Aber das wissen wir doch alle. Es gibt manche Dinge, die tangieren uns überhaupt nicht. Die lösen in uns überhaupt nichts aus. Wenn ich einen sehe, dass er einen Joint raucht, das tangiert mich nicht. Das ist für mich keine Versuchung. Wirklich nicht. Es gibt andere Sachen,